Wow, was für ein Anlass, oder? Ich möchte gerne noch mit uns beten. Herr Jesus, ich danke dir so sehr für diesen Tag. Und ich danke dir so sehr für diesen ganz besonderen Gottesdienst, den wir feiern dürfen. Und ich danke dir, Jesus, dass wir es feiern dürfen, dass das nächste Kapitel mit der Agape-Gemeinde beginnt. Ich danke dir, Jesus, dass du in Jannes Leben gesprochen hast, dass du ihn gerufen hast. Und ich danke dir, dass er deinem Ruf gehorsam ist. Und Jesus, ich möchte bei aller Freude darüber ganz besonders darum bitten, dass wir uns nicht ablenken lassen von dir. Denn der einzige Grund, warum es uns als Gemeinden überhaupt gibt, bist du. Du hast uns erlöst, du hast uns zu dir gezogen aus lauter Gnade. Und das ist das, was wir immer wieder feiern wollen und was auch heute im Mittelpunkt stehen soll. Du mit deiner Größe, du mit deiner Liebe und du mit deiner Schönheit. Danke, dass du hier bist. Und wir möchten dir alles, was in diesem Gottesdienst noch geschieht, hinlegen und dich um deinen Segen bitten. Amen.
Amen.
Irgendwie finde ich es immer noch unfassbar. Wenn dir vor einem Jahr jemand gesagt hätte, Jannes, dass du Pastor wärst, du hättest dir den Vogel gezeigt, oder? No way, Jose. Ja? Ich habe was vor. Ich habe was Richtiges vor mit meinem Leben. Und es ist so cool, heute hier ein volles Haus zu sehen. Wir lieben es, wenn die Stühle nicht reichen. Wir lieben es, wenn einfach Menschen kommen, wenn sie sagen, wir wollen was von Jesus hören und von ihm kennenlernen. Ich freue mich über jedes bekannte Gesicht. Für alle, denen ich noch nicht persönlich Hallo sagen konnte, hallo. Schön, euch zu sehen. Und um schon mal alle Fragen vorneweg zu beantworten, es geht uns gut. Okay? Es geht uns gut. Auch die Nordlichter sind echt liebe Menschen. Sie haben uns sehr gut aufgenommen. Sie kümmern sich um uns. Sie meinen es gut mit uns. Und wir freuen uns natürlich heute ganz besonders zu diesem Anlass hier zu sein. Und Jannes, du hast ja was aufgegeben. Richtig was aufgegeben. Ja, auch mit Karriere und mit Perspektive und mit Zukunft. Und du hast gesagt, okay, du willst Pastor werden. Wenn ich euch mal hier so alle frage, was glaubt ihr, ist denn die wichtigste Eigenschaft, die ein Pastor haben sollte?
Leidenschaft?
Glauben?
Liebe?
Liebe, Demut. Demut, wer hat es gesagt? Ja, man muss auch dazu stehen. Ne? Es gibt so viele Dinge, die unglaublich wichtig sind. Ja? Die Fähigkeit zur Leitung, gute Seelsorge, gut zuhören können, für Menschen da sein. Natürlich, ich glaube, da sind wir uns alle einig, sollte ein Pastor auch einigermaßen begeisternd predigen. Auch das ist irgendwie was dazugehört. Aber die aus meiner Sicht mit Abstand wichtigste Zutat, die kam auch aus eurer Mitte heute Morgen, ist die Liebe. Die Liebe zum Herrn und dann die Liebe zu den Menschen. Und die Herde zu hüten, Jannes, ist keine leichte Aufgabe.
Amen.
Und wisst ihr, manchmal ist man in dieser Funktion des Pastors in so einem Dilemma. Man kann es irgendwie den Leuten nicht richtig recht machen. Wenn der Pastor zu jung ist, dann fehlt es ihm an Erfahrung. Wenn seine Haare grau sind, dann ist er zu alt für die jungen Leute. Wenn er 5 Kinder hat, dann hat er zu viele. Wenn er keine Kinder hat, dann ist er ein Egoist. Wenn er nach Notizen predigt, dann ist er trocken. Und wenn er ohne Notizen predigt, dann ist er nicht tiefgründig, sondern oberflächlich. Wenn er zu viele Illustrationen verwendet, dann vernachlässigt er die Bibel. Und wenn er nicht genug Geschichten verwendet, dann ist er nicht relevant. Wenn er zu viel verurteilt, dann ist er hart. Wenn er nicht gegen die Sünde predigt, dann geht er Kompromisse ein. Wenn er die Wahrheit predigt, dann ist er in den Augen mancher beleidigend. Und wenn er nicht die Wahrheit verkündigt, dann ist er ein Heuchler. Wenn er es nicht allen recht machen kann, dann schadet er der Gemeinde und sollte sie verlassen. Und wenn er es allen recht macht, dann hat er keine eigene Meinung. Wenn er ein altes Auto fährt, dann beschämt er die Gemeinde. Und wenn er ein neues Auto fährt, dann ist er ein Angeber. Wenn er selber die ganze Zeit predigt, dann werden die Leute müde, immer nur einem Mann zuzuhören. Und wenn er zu viele Gastprediger einlädt, da habe ich jetzt extra kein Bild, dann drückt er sich vor der Verantwortung. Wenn er ein hohes Gehalt bekommt, dann ist er ein Söldner. Und wenn er ein zu geringes Gehalt bekommt, dann ist er es ohnehin nicht wert. Hey, Janis. Ihr Lieben, diese Aufstellung ist vielleicht einigermaßen amüsant, aber sie ist auch wirklich, glaubt es mir, aufschlussreich. Und deshalb will ich dir, Janis, heute Morgen nur eins sagen. Es ist egal, was die Leute sagen. Es ist wichtig, was Gott sagt. Und er hat eine ganze Menge in seinem Wort zu sagen. Und daran darfst du dich festhalten. Und deswegen wollen wir uns auch heute Morgen ganz bewusst daran erinnern, was wir in der Bibel, in diesem großen und heiligen Wort Gottes über diese Aufgabe lesen. Und es ist natürlich wichtig für euch als Ehepaar, für euch als ganze Familie, aber diese Dinge sind auch wichtig für uns als Gemeinde, dass auch wir verstehen, was gehört dazu. Und ich glaube, eines der wichtigsten Merkmale für einen Pastor, der seine Gemeinde liebt, ist pastorale Fürsorge. Wisst ihr, wie sich Jesus um die Gemeinde gekümmert hat? In Epheser 5,23 lesen wir, dass Jesus Christus die Gemeinde so sehr geliebt hat, dass er sein Leben für sie hingegeben hat. Und auch Paulus hatte eine tiefe Liebe zur Gemeinde, auch wenn der Tod von Paulus keinen sühnenden Charakter hatte, wie es der Tod von Jesus hatte. Und doch gab Paulus, der Apostel, sein Leben, weil er die Gemeinde liebte. Und das hat er auf unterschiedliche Art und Weise zum Ausdruck gebracht. Zu den Korinthern sagte er, ich jedenfalls bin bereit für euch und euer Wohlergehen mit größter Freude jedes erdenkliche Opfer zu bringen, ja sogar mich selbst aufzuopfern. Paulus liebte die Gemeinde, weil er Christus liebte. Und auch Paulus erkannte diese Wahrheit aus dem Johannesbrief. Jeder, der glaubt, dass Jesus der von Gott gesandte Retter, der Christus ist, ist aus Gott geboren. Und ein Kind, das Gott seinen Vater liebt, liebt auch seine Geschwister, die anderen Kinder dieses Vaters. Es gilt aber auch das Umgekehrte. Die Echtheit unserer Liebe zu den Kindern Gottes erkennen wir daran, dass wir Gott lieben. Ich möchte euch mal eins sagen aus der Perspektive eines Vaters. Mich zu lieben bedeutet auch, meine Kinder zu lieben. Das ist in dem Moment, wo du sagst, boah, der Bengel ist ein Idiot, da hast du es dir mit meiner Liebe verspielt. Das ist, wie es einfach nur mal funktioniert. Den Vater zu lieben, heißt sein Kind zu lieben. Und wenn wir einander nicht lieben, dann lieben wir nicht die Kinder unseres Vaters. Denn auch die anderen sind seine Kinder. Christliche Liebe bedeutet, dass wir uns gegenseitig so behandeln, wie Gott uns behandelt. Und es war die Liebe von Paulus zu seiner Gemeinde, die ihn veranlasst hat, den Kolosserbrief zu schreiben. Und an dem wollen wir uns jetzt an ein paar Versen entlang hangeln. Im Kolosserbrief sehen wir ein Rundschreiben an mehrere Gemeinden. Man denkt ja so oft, der war nur gerichtet an die Christen in Kolosse. Nein, es ging auch an die Christen in Laodicea. Und die sollten den anderen Brief lesen und hin und her. Und Paulus war um all diese Menschen besorgt. Er liebte sie innig. Und diese Menschen, sie wurden von einer falschen Lehre angegriffen. Da gab es die griechische Philosophie, die sagte, es braucht Christus plus Erkenntnis. Und dann bekommst du Erlösung. Und auf der anderen Seite gab es die jüdische Praxis, die sagte, du brauchst Christus plus Werke. Und dann bist du bei der Erlösung. Und aus Liebe und Fürsorge für seine Gemeinde schreibt Paulus an die Christen in Kolosse und Laodicea und anderen Gemeinden. Ich erwähne das, weil ihr wissen sollt, wie sehr ich mich für euch einsetze. Ich kämpfe um euch und auch um die Geschwister in Laodicea und um alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Hey, was für ein Einblick in das Seelenleben eines Leiters, eines Gemeindeleiters, in das Herz von Paulus, der diese Gemeinden gegründet hat. Und wenn er hier den Kampf zeigt, den er für diese Gläubigen, die er nie gesehen hat, aber zutiefst liebte, kämpft, dann ist das eine aufopfernde Fürsorge. Janis, wir wissen, dass du wie ein Löwe für deine Familie kämpfst. Kannst du es bestätigen? Schon, oder? Hey, deine Familie ist ein bisschen größer geworden. Es gilt für diese Familie, für diese Herde, die Gott dir anvertraut hat, zu kämpfen. Wie läuft denn dieser Kampf ab? Was meint Paulus, wenn er von einem Kampf spricht? Ich glaube, zuallererst ist es ein Gebetskampf. Und wenn hier steht, ich kämpfe um euch, dann ist das ein Wort aus dem Sportlerleben. Und ich glaube, das holt dich so ein bisschen ab, vielleicht auch noch den einen oder anderen Kollegen, der von dir heute Morgen hier ist. Man kann dieses Wort, ich kämpfe für euch, auch übersetzen mit, ich quäle mich. Ja, ich quäle mich für euch. Es beschreibt den Schmerz und den Kampf und die Aufopferung eines Athleten im sportlichen Wettkampf. Und so ein Verständnis hat Paulus von Gebet. Es geht um Aufopferung. Es geht um ein Sich-Quälen. Diese Formulierung, wie sehr ich mich auch für euch einsetze, sie zeigt seine Ernsthaftigkeit. Und manchmal haben wir so eine Vorstellung von Gebet und wir hören sogar diese Aussage, dass wir sagen, naja, wenn du nichts anderes tun kannst, dann bete halt. Und es ist eine total falsche Vorstellung von Gebet, als ob so Gebet die einfachste Art des christlichen Dienstes wäre. In Wirklichkeit, glaube ich, ist es die schwerste. Und kein Gläubiger kennt die wahre Bedeutung des Gebets, wenn er nicht erlebt hat, was es heißt, sich im Gebet abzukämpfen und abzumühen. Und genau das Gleiche sagt Paulus auch über Epaphras. Kennt ihr den? Lustiger Name, falls ihr schwanger seid. Epaphras, also das wäre doch auch mal was. Epaphras hat die Gemeinde in Kolosse gegründet. Und zudem sagt er, oder über ihn sagt er, weiter lässt euch Epaphras grüßen, der ebenfalls einer von euch ist. Dieser Diener von Jesus Christus, und jetzt kommt es, tritt als ein unermüdlicher Kämpfer für euch ein. Wie tut er das? Indem er darum betet, dass ihr euch als geistlich reife Menschen bewährt. Das macht ein Pastor den ganzen Tag. Wenn er denkt, die haben doch eh nichts zu tun. Das ist noch eh nur rum, einmal die Woche, eine Dreiviertelstunde. Wir Lehrer jeden Tag, was weiß ich, wie viele Stunden. Ne? Und sonst, was macht er den ganzen Tag? Er kämpft. Und wenn ich kämpfe, dann auf meinen Knien. Und auch Jesus, unser Erlöser, er befand sich im Garten Gethsemane in Qualen, als er betete. Janis, weißt du, warum Gebet so umkämpft ist? Weil Gebet Widerstand bedeutet. Es ist ein Kampf gegen unsichtbare Feinde, gegen die Mächte dessen, der vor allem unsere Bitten vereiteln will. Ich habe ein Zitat gefunden, was ich sehr passend finde. Wenn wir das Gebet einschränken, dann hören wir auf zu kämpfen. Aber wenn der Widersacher einen Christen auf seinen Knien zieht, dann zittert er. Und es hat mich total gefreut, so aus der Distanz mitzuerleben, wie ihr hier in den letzten Monaten unterwegs seid, was für ein Fokus auf das Gebet gelegt wurde. Gebet ist Schlacht und Gebet ist Kampf. Die Liebe äußert sich auch darin, dass wir für Menschen sind. Immer. Wir sind für Menschen. Besonders als Leiter, als Pastoren, als Hirten. Und ich finde es so cool, dass dieser Paulus, der diese Menschen, denen ihr schreibt, viele von ihnen zumindest noch nie gesehen hatte, er war ihnen noch nie persönlich begegnet und doch war er so sehr um ihren Erfolg als Gläubige bemüht, dass er sich in einer Gebetsqual wiederfand, auch für alle anderen, die mich nicht persönlich kennen. Man denkt das so oft aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja, wenn man jemanden nicht sieht, dann denkt man nicht mehr dran, dann vergisst man irgendwie daran zu denken oder für ihn zu beten. Und hier macht Paulus vor, wie es geht, selbst für die, die man noch nicht mal selber persönlich kennt, selbst für die gilt dieser Gebetskampf. Erinnert ihr euch daran, wie Petrus seine Liebe zu Christus zum Ausdruck brachte. Das war ja so ganz am Schluss. Da erinnern wir uns ja auch noch an diese Frage, oder? Die Jesus dreimal dem Petrus stellte. Liebst du mich? Ja, du weißt, dass ich dich liebe. Liebst du mich wirklich? Ja, du weißt es. Ach Mann, du weißt es doch, oder? Erinnern wir uns dran, ja? Also das ist die Geschichte, die ich hier vor Augen habe. Und Janis, ich will dir sagen, du wirst der Hirte dieser Herde. Hüte sie, weide sie, kümmere dich um sie. Welche Schafe kennst du schon? Und dann ist die Frage, wo kennst du sie? Die Gläubigen hier in der Gemeinde, in ihrem Zuhause, an ihrem Arbeitsplatz. Sie haben so viele Bedürfnisse. Und manchmal wandern Schafe auch auf ihren eigenen Wegen. Das ist so eine Eigenart von Schafen. Ich weiß auch nicht, wieso. Und wenn es so ist, dann geh ihnen nach, voller Liebe, voller Geduld und versuch sie wieder liebevoll einzufangen. Dass sie sich nicht durch die Sehnsucht nach Popularität oder Prestige oder Macht vom Weg abbringen lassen. Und ihr, liebe Schafe, macht es doch eurem Hirten so leicht wie möglich. Kümmert euch auch gegenseitig umeinander. Paulus schreibt in Galater 6, helft einander, eure Lasten zu tragen. Auf diese Weise werdet ihr das Gesetz erfüllen, das Christus uns gegeben hat. Da ist so ein Einander. Wir kümmern uns gegenseitig. Es ist nicht so, oh, der hat ein Problem. Ja, ruf mal den Janis an, der kommt schon. Der hat einen guten Feuerlöscher. Der kann das besser als ich. Nein, wir kümmern uns gegenseitig. Wir sind füreinander da. Nach einem deutschen Luftangriff in London im Zweiten Weltkrieg tauchte aus den Trümmern eines zerstörten Hauses ein kleiner Cockney-Junge auf. Also das sind so Menschen, die sozial schwächer gestellt waren, einfach waren, sich auch durch ihre Sprache gezeigt haben. Und aus den Trümmern dieses Hauses, da trug dieser kleine Cockney-Junge einen fast doppelt so großen Mann. Und da war ein Polizist vor Ort, der wandte sich an den Jungen und er sagte, hey Kumpel, lass die Last los, der ist doch viel zu schwer für dich. Komm, ich helfe dir gleich, ich werde dir zur Hand gehen. Und dieser Junge, der schaute ihn in seiner Cockney-Art an und sagte, Cop, er ist nicht zu schwer. Er ist mein Bruder. Ich nehme ihn mit nach Hause. Ja, dieses Gedankengut möchte ich euch reinpflanzen, zu sagen, wir wollen uns umeinander kümmern. Wir wollen füreinander da sein. Die Liebe zu den Menschen zeigt sich in pastoralem, seelsorgerlichem Beistand. Und genau so wie die Eltern, ja, wie wir als Eltern Wünsche und Vorstellungen und Ziele für unsere Kinder haben, so hatte Paulus auch Ziele für die Gemeinde in Kolosse. Was waren das für Ziele? Was war sein Anliegen? Paulus, er wollte, dass sie inmitten der feindseligen Umgebung Folgendes wissen. Es geht mir darum, das ist ja ein Anliegen, oder? Worum es ihm geht. Es geht mir darum, dass ihr gestärkt und ermutigt werdet. Wo hier steht, gestärkt und ermutigt, da bedeutet es wörtlich übersetzt, zur Seite rufen. Und es ist dasselbe Wort, mit dem der Heilige Geist als Paraklet und als Tröster bezeichnet wird. Er kommt an unsere Seite, um uns zu helfen. Ihr Lieben, so betet Paulus an einer anderen Stelle für die Epheser, Kapitel 3, Vers 60. Und er gebe euch durch seinen Geist innere Kraft und Stärke. Stärke, Kraft, Ermutigung. Das sind die Dinge, die ein Pastor, ein Hirte, ein Ältester, ein Leiter seiner Gemeinde vermitteln möchte. Der Geist Gottes sorgt für die Stärkung und er tut es, wenn wir uns vom Wort Gottes ernähren. Er tut es manchmal auch, das hört keiner gern, durch Prüfungen und Schwierigkeiten, die auf uns zukommen. Er tut es durch andere Lehrer, durch Christen, die uns dienen und stärken. Und Paulus ersandte seinen Zögling Timotheus zu den Thessalonichern mit diesem Ziel. Da heißt es, wir gaben ihm den Auftrag, euch im Glauben zu stärken und zu ermutigen. Stärkung, Ermutigung, pastoraler Beistand sind essentielle Dinge, die für uns als Christen dazugehören und die für uns als Pastoren, als Leiter, als Älteste wichtige Arbeitsbeschreibungen sind. Und ich glaube, wir alle Menschen brauchen Ermutigung unserer Herzen. Manchmal geht es einfach so, dass man von Sonntag zu Sonntag gar nicht genau weiß, welcher Bruder, welcher Schwester, welcher Glaubensgeschwister brauchen jetzt gerade Ermutigung. Wer braucht gerade ein Wort der Auferbauung? Und da möchte ich uns alle herausfordern, dass wir diese auferbauenden Worte sprechen und nicht so verurteilende und richtende Worte. Was hast du denn da wieder angestellt? Es wird ja nie was mit dir. Aber das ist nicht ermutigend, sowas zu hören. Sondern hey, ich habe für dich gebetet, ich habe an dich gedacht, jetzt hat es vielleicht nicht geklappt, aber das nächste Mal, wir wollen ermutiger sein. Amen? Amen. Sehr schön. Was auch dazu gehört, ist der Zusammenhalt. Er sagt, dass ihr in Liebe zusammenhaltet. Ich glaube, einer der schönsten Aspekte der Zugehörigkeit zu einer christlichen, biblischen Gemeinde ist die Tatsache, dass es ein Band gibt, das unsere Herzen zusammenhält. Wir sind alle durch dieselbe Gnade gerettet worden. Wir stehen auf demselben Boden, wir streben nach demselben Ziel, wir dienen demselben Gott. Wir haben eine Menge gemeinsam. Und all das Wissen um all diese Dinge, das ist wie so eine theologische Einheit. Und es ist super, dass wir diese theologische Einheit haben dürfen. Aber Paulus spricht hier nicht von einer theologischen Einheit. Er spricht hier von einer ganz praktischen Einheit. Ich möchte, dass ihr in der Praxis, in der Erfahrung, im Experiment genauso vereint seid, wie ihr es in der Theologie seid. Mit anderen Worten, euer Leben soll eurer Theologie entsprechen. Ihr sollt zusammenhalten, ihr sollt zusammengehören. Ihr seid eins und jetzt handelt auch so. Jetzt handelt auch so, weil ihr zusammengehört. Und wir sehen über die Aufgabe eines Hirten im Neuen Testament auch die Aufgabe, so ein Beschützer zu sein. Das ist, ich hatte immer so das Bild von dem Türsteher. Hey, du kommst hier nicht rein. Der Türsteher, der einfach für die Sicherheit der Herde verantwortlich ist. Als Paulus sich von den Ältesten in Ephesus verabschiedet, warnt er sie. Er sagt, ich weiß, dass nach meinem Abschied reißende Wölfe bei euch eindringen und erbarmungslos unter der Herde wüten werden. Seid also wachsam und denkt daran. Es gehört zu den Kernaufgaben eines Pastors, eines Ältesten, die Herde zu schützen. Mein lieber Janis, es gibt alle möglichen Wölfe, die falsche Lehren einführen wollen. Und deshalb muss der Hirte die Herde schützen. Manchmal muss er auf dem Weg dorthin auch schwierige Entscheidungen treffen. Es gibt Zeiten, in denen der Hirte sagt, nein, es tut mir leid, aber diese Lehre werden wir nicht in diese Herde lassen. Mit anderen Worten, es muss ein Wort der Warnung ausgesprochen werden. Das ist es, was Paulus hier tut. Ein pastoraler Schutz, dass du dich um die Herde kümmerst und sie beschützt, die setzt auch voraus, dass du deinen Feind kennst. Kolosser 2, Vers 4. Ich sage das, damit euch niemand mit kluger Überredungskunst auf einen falschen Weg führt. Janis, ich sag dir, der Teufel ist ein geschmeidiger Redner, ein guter Rhetoriker. Und wir erinnern uns doch, denke ich, fast alle an diese verlockenden Worte Satans im Garten Eden. Er begann damit Zweifel zu sehen. Ja, hat Gott wirklich gesagt? Und dann fuhr er fort mit der Verleugnung. Er sagte, nein, ihr werdet gar nicht sterben. Und dann endet er mit der Täuschung und sagt, ihr werdet wie Gott sein. Worte der Verdrehung und Worte der Täuschung. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir uns hüten vor den verführerischen Worten derer, die uns das sagen wollen, wonach es uns in den Ohren juckt. Manchmal gibt es Dinge, die hören sich zu gut an, um wahr zu sein. Und ganz oft sind sie das auch. Ganz oft sind sie zu gut, um wahr zu sein. Und Janis, wenn du dich immer wieder berufst auf das Wort Gottes, wenn du es studierst, wenn du es kennst, wenn du es liebst, dann sorgst du dafür, dass deine Herde gute Nahrung hat. Hat von euch schon mal jemand Rattengift benutzt? Ja, der eine oder andere. Ich habe das regelmäßig benutzt in Afrika. Also das kann ich mich immer so ein bisschen rausreden, da drüben war alles anders. Hier darf man das ja nicht, aber dort immer habe ich das benutzt. Habt ihr gewusst, dass Rattengift zu 95% aus sehr nahrhaften, gesunden Inhalten besteht? Und zu 5% sind die Inhalte tödlich. Meine liebe Agape, wir müssen so vorsichtig sein, auf wen wir achten und auf was wir hören, wenn es um geistliche Angelegenheiten geht. Es gibt so viele fromme Scharlatane, Glaubensheiler, Wohlstandsprediger und die Name it and claim it Lehrer. Sie verbreiten ein falsches Evangelium. Und Johannes gibt in seinem zweiten Brief ein deutliches Wort der Warnung. Wenn also jemand zu euch kommt, der etwas anderes verkündet als diese Lehre, dann nehmt ihn nicht bei euch auf. Heißt ihn nicht willkommen. Johannes, du wirst der Hirte dieser Herde. Übergib keinen Gästen diese Kanzel, die mit Irrlehre und falschem Evangelium die Herde verunsichern. Und Paulus erfreut sich, dass die Kolosser individuell und gemeinsam den Angriffen der falschen Lehre standgehalten haben. Aber er möchte, dass sie auch weiter vorankommen, dass sie nicht stehen bleiben. Und so gibt er ihnen zum Schluss dieses Abschnitts noch ein Wort mit. Seid in ihm, in Christus verwurzelt. Baut euer Leben auf ihm auf. Bleibt im Glauben fest und lasst euch nicht von dem abbringen, was euch gelehrt worden ist. Für das, was Gott euch geschenkt hat, könnt ihr ihm nicht genug danken. Verwurzelt sein steht dafür, tief zu gründen. Christus soll die geistliche Nahrung, das lebensspendende Wasser im Leben der Christen sein. Er sorgt mit seinen Nährstoffen für das Wachstum und für die Frucht in ihrem Leben. Paulus möchte, dass die Menschen besonders verwurzelt sind in Bezug auf ihre Überzeugung über Jesus. Egal was wankt, was nicht wanken darf, ist unser Verständnis davon, wer Jesus ist, was er getan hat, wie sehr er uns geliebt hat, dass er sein Leben uns gegeben hat, dass wir ihm folgen dürfen und dass wir unsere Liebe zu ihm zeigen, indem wir seine Gebote halten. Jetzt brauche ich das Ding hier. Janis, dein Opa. Dein Opa ist wichtig in deinem Leben, ja? Er hat ein Staffelholz gefertigt. Und die Idee dahinter ist, dass ich heute als dein Vorgänger dir dieses Staffelholz übergeben darf. Und es ist mir ein absolutes Vorrecht und eine riesige Freude. Und ich glaube, dieser Vers, der hier vorne noch angeschlagen ist, der steht dafür und drückt das sehr gut aus, was mir im Herzen ist. Lasst euch nicht abbringen von dem, was euch gelehrt worden ist. Es war mein Versuch hier in den vergangenen 9 Jahren ein Fundament zu legen, ein geistliches Fundament zu legen. Und ich bin so begeistert, hier einen Baumeister zu sehen, der auf dieses Fundament aufbauen wird. Aber bevor ich dir dieses Staffelholz gebe, möchte ich dir noch eine Frage stellen. Komm doch mal hier zu mir nach vorne. Du kennst diesen Blick, ja? Du kennst diese Menschen, ja? Kennst du sie alle?
Wahrscheinlich nicht alle. Die meisten auf jeden Fall, ja.
Ich gebe dir mal das Mikro, dass sie dich hören. Das hier ist die Herde, das sind die Schafe, die Gott dir anvertraut hat. Und ich möchte dich jetzt fragen, ob du bereit bist, diese Herde und diese Schafe zu lieben, für sie zu sorgen, sie zu verteidigen und sie zu beschützen. Und wenn du diese Bereitschaft hast, dann darfst du gerne sagen, dass du das mit Gottes Hilfe tun möchtest.
Ja, nur mit Gottes Hilfe.
Ich möchte auch euch fragen, als Herde, als Gemeinde. Ihr kennt diesen Kerl. Ist ein Pfundskerl. Ich war zweimal mit ihm in der Ukraine. Ich habe mich so sicher gefühlt. Ich hatte meinen persönlichen Bodyguard. Er ist echt ein toller Kerl. Er hat eine tolle Familie. Er hat ein Herz für Jesus. Und er hat gerade gesagt, dass er euch liebt und dass er sich um euch kümmern will und dass er euch sorgen will, für euch sorgen will. Und ich möchte euch fragen, als Gemeinde. Ich glaube, Janis ist der Mann, den Gott hier gesetzt hat. Aber es ist eure Aufgabe als Gemeinde, dieses Geschenk Gottes anzunehmen. Und deswegen möchte ich euch als Gemeinde fragen, ob ihr bereit seid, Janis als den von Gott gesetzten Hirten und Pastor in dieser Gemeinde anzunehmen. Und wenn ihr das möchtet, dann möchte ich euch bitten, dass ihr gemeinsam antwortet, ja, mit Gottes Hilfe.
Ja.
Klasse. Ihr Lieben, ich glaube, das ist ein heiliger Moment. Und wenn wir von heiligen Momenten sprechen, dann wollen wir die auch im ganz großen Bewusstsein dessen tun, dass Jesus diesen Moment heilig macht. Und wir wissen, wir sagen das, Janis hat es ausgedrückt, nur mit Gottes Hilfe. Und um diese Hilfe wollen wir jetzt gemeinsam beten. Janis, ich möchte dich einladen. Ich glaube, wir bleiben hier auf der Aschebahn. Es ist kein roter Teppich, falls du das am Anfang dachtest. Es ist eine Aschebahn. Ines, komm gerne dazu. Ich darf die Eltern dazu bitten, den Opa dazu bitten, die Ältesten der Gemeinde dazu bitten, Andy und Markus als Mentoren von Janis. Ich darf euch dazu bitten und ich möchte die Gemeinde bitten, dass sie aufsteht und dass wir einfach alle bewusst machen, worum es jetzt hier in diesem Moment geht. Es ist ein heiliger Moment und wir möchten beten um den Segen dessen, an dessen Segen alles gelegen ist. Und wir wollen beten, dass er diese Familie, diesen jungen Mann führt und leitet auf seinem Weg und dass er seinen Segen zu dem dazu gibt, wovon wir glauben, dass es der richtige Weg ist.